Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Privatdozentin Dr. Dr. Hager und Herrn Professor Dr. Ott zum Thema FHA, also wenn die Menstruation ausbleibt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Gleich einmal dieses schwierige Wort, funktionelle hypothalamische Amenorrhoe, also FHA. Schwieriger Begriff, was versteht man denn darunter?
Also im Prinzip ist das ein Ausbleiben der Regelblutung mit einem Östrogenmangel, was meistens auf Stress, körperliche Belastung und Gewichtsproblemen beruht. Und es ist aber wichtig, gleich dazu zu sagen, dass diese Diagnose kein vorzeitiger Wechsel ist. Um die Frage jetzt genau zu beantworten, muss man ein wenig in die Physiologie abweichen. Bei Frauen ist es ja so, dass von einem Teil des Gehirns, also dem Hypothalamus, alle 90 Minuten ein Impuls an die Hirnanhangsdrüse gesendet wird und in weiterer Folge diese dann die Eierstöcke zur Produktion von Sexualhormonen und auch zur Reifung einer Eizelle stimuliert.
Also wenn man da jetzt so ein vielleicht etwas seltsames Beispiel dazu bringt, ist es fast so, als würde der Vorarbeiter aus dem Gehirn alle 90 Minuten einmal, also quasi als Hormon, nachschauen kommen und das System darunter arbeitet. Und wenn diese Kontrollfunktion ausfällt, dann beginnt das ganze System darunter sozusagen zu schlafen.
Also es braucht immer wieder auch medizinisch einen Vorarbeiter, damit irgendwas erledigt wird.
Könnte man so sagen, ja.
Okay. Genau, und wie du gerade gesagt hast, Johannes, dann schläft eben das System, das danach kommt, auch ein und dann gibt es quasi keine Eisprünge mehr und eben auch keine Östrogenproduktion. Und wie davor schon gesagt, Ursachen dafür können eben sein Untergewicht beziehungsweise ein starker Gewichtsverlust, ein hoher körperlicher oder auch psychisch empfundener Stress und auch ein Übermaß an körperlicher Aktivität, also zum Beispiel Sport.
Das heißt, betrifft das Leistungssportlerinnen häufiger als andere Frauen?
Genau, dazu kommen wir dann später noch ganz genau auch.
Genau, starten wir vielleicht einmal mit der Frage, wie stellt man denn so eine Diagnose? Wir haben jetzt gerade gehört, Sie haben es auch vom vorzeitigen Wechsel auch abgegrenzt. Das heißt, wie unterscheidet man denn und wie kann man sagen, das ist jetzt FHA?
Es ist genau wie du sagst, es ist manchmal nicht so leicht zu unterscheiden. Die Unterscheidung zum vorzeitigen Wechsel, der ja auch einen Östrogenmangel hat, das ist eher einfach, dazu komme ich gleich. Was ein bisschen schwieriger ist, ist die Unterscheidung zum PCO-Syndrom. Kleine Nebenbemerkung, da haben wir auch einen netten Podcast, also eine Folge. Und deswegen glaube ich, dass es da manchmal auch Expertinnen braucht, um hier wirklich beraten zu können und die richtige Diagnose zu finden. Und prinzipiell ist es das, was ja schon gesagt worden ist. Wir haben niedrige Hormone der Hirnanhangsdrüse, die heißen FSH und LH in der Abkürzung. Das ist so, was man dann auch auf den Laborbefunden findet. Und eben wenig Östrogen. Im Gegensatz zum vorzeitigen Wechsel, wo das FSH und auch das LH sehr hoch sind, im Gegensatz zu erniedrigt, kann man eben da die Unterscheidung treffen. Und wenig Östrogen bedeutet auch, dass sich die Gebärmutterschleimhaut, selbst wenn man ein Gelbkörperhormon dazu gibt, nicht aufbauen kann und nicht abbluten kann. Das ist ein Test, der auch sehr häufig gemacht wird. Das heißt, man gibt der Betroffenen für 10 bis 12 Tage ein reines Gelbkörperhormonpräparat und schaut dann, ob unter dem die Blutung kommt oder nicht. Und da ist es eben hinweisend, dass die Blutung nicht kommt. Das ist dann ein Beweis, dass ein Östrogenmangel über eine längere Zeit hier geherrscht hat. Und dazu müssen wir natürlich mit den Betroffenen reden. Die drei Ursachen sind schon genannt worden. Das versuchen wir immer irgendwie herauszufinden. Sportliche Betätigung, körperliche Betätigung, Gewichtsreduktionen, die in letzter Zeit akut passiert sind. Die Sache mit dem psychischen Stress ist natürlich deutlich schwieriger herauszufinden, weil jeder Betroffene, genauso wie jeder Mensch von uns, ein unterschiedliches Level hat, ab dem Stress quasi auch auf somatischer Ebene dann problematisch wird. Und eigentlich bräuchte man dann auch noch eine Magnetresonanz Tomographie von der Hirnanhangsdrüse, weil Ausfälle der Hirnanhangsdrüse, die sehr selten sind, aber im Hormonstatus und in der Symptomatik ein fast identisches Bild machen und wir das zuerst ausschließen müssen, bevor wir sagen können, das wird diese funktionelle Geschichte sein.
Genau, und wo wir gerade bei den ähnlichen Bildern sind, muss man auch dazu sagen, dass diese Patientinnen oft ein Bild an den Eierstöcken im Ultraschall aufweisen, das typisch für das PCO-Syndrom ist. Und das verleitet gerne zur Fehldiagnose PCOS. Also wie auch der Johannes vorher schon gesagt hat, braucht es da im Zweifelsfall oft einfach Expertinnen zur Diagnose.
Mhm. Das PCO-Syndrom hat der Dr. Ott schon angesprochen, ist auch eine Podcast-Folge von uns. Können Sie gerne reinhören, liebe Hörerinnen. Diese funktionelle hypothalamische Amenorrhö, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn das heißt, ich bin entweder zu leicht oder ich habe zu viel Stress oder ich mache zu viel Sport, ist das quasi, kann man das sagen, es ist eine Schutzfunktion des Körpers, dass mein Körper gerade nicht fit genug ist für eine Schwangerschaft?
Das könnte man wahrscheinlich so sagen. Es gibt ja das große Gebiet der Evolutionsmedizin auch, die sich mit genau solchen Fragestellungen beschäftigt. Und es ist durchaus nachvollziehbar und logisch, dass da die Natur durch Try and Error irgendeine Barriere eingeführt hat, dass wenn das Kind oder auch vorher die Schwangerschaft quasi nicht ordentlich versorgbar wäre, dass dann die Möglichkeit, schwanger zu werden, nicht gegeben ist oder deutlich vermindert ist. Das ist durchaus nachvollziehbar, das ist in unseren heutigen modernen Zeiten, gerade in der westlichen Welt, wo wir in Schwangerschaften auch so viel noch dazugeben können, wo wir uns um die Ernährung kümmern können, wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant gesundheitlich, aber das ist sicher eine sehr gute Erklärung.
Mhm. Sprechen wir vielleicht darüber, welche Frauen da am häufigsten davon betroffen sind, sozusagen welches Kollektiv da am meisten diese Schwierigkeiten hat. Wer sind diese Frauen?
Genau, also du hast es vorher eh schon ganz kurz angesprochen mit den Leistungssportlerinnen. Es ist so, dass die Ursachen eben, haben wir jetzt eh schon zweimal gesagt, mit dem Untergewicht, dem Sport und auch dem psychischen bzw. körperlichen Stress sind natürlich einige Patientinnen auch mit Anorexie bzw. Bulimie bzw. auch eben die Leistungssportlerinnen, zum Beispiel die Marathonläuferinnen, die das betrifft. Mir ist dazu aber auch wichtig zu sagen, dass nur die wenigsten FHA-Patientinnen von uns eine problematische Beziehung zu ihrem Gewicht haben. Also die meisten Patientinnen, die wir sehen, haben einfach eine hohe körperliche oder psychische Stressbelastung in ihrem alltäglichen Leben.
Und was vielleicht auch noch nett ist dazu zu sagen, ist, das hat jetzt auch nichts mit hoher Esoterik oder so irgendwas zu tun, dass man sagt, okay, ich bin gestresst und deswegen bleibt die Regel aus und das ist irgendetwas Nebulöses. Also da gibt es ganz klare Hinweise, das geht über das Cortisolsystem, das dann ständig angeregt wird, dieses Stresshormon produziert wird und dieses Stresshormon wirkt dann direkt und auch das überregulierende Hormon über dem Stresshormon Cortisol auf diesen Hypothalamus und vermindert dessen Funktion.
Kann es sein, dass er dann zum Beispiel, ihr habt es gesagt, es sind alle 90 Minuten, dass er einen Impuls gibt, dass er den halt vielleicht seltener gibt oder so? Oder gibt er den einfach, entweder er gibt ihn regelmäßig oder er gibt ihn gar nicht? Oder ist das abhängig davon, wie stark die Belastung ist?
Das ist eine gute Frage, die auch nicht ganz geklärt ist, dass es zu selteneren Impulsen kommt. Das haben wir schon. Also das ist auch bekannt. Es gibt ja auch Frauen, die eine Komponente haben in Richtung dieser FHA, aber nicht ein komplettes Ausbleiben der Regelblutung, sondern eben nur seltenere Regelblutungen, also alle 6 Wochen, alle 8 Wochen, alle 10 Wochen. Und da geht man davon aus, dass dieser Pulsgenerator manchmal auch wieder anspringt, manchmal auch wieder etwas tut. Es ist, als ob diese Patientinnen quasi zwischen der perfekten Funktion und dem kompletten Aufhören in der Mitte an der Schwelle stünden. Das ist richtig, ja.
So eine Übergangsphase, wenn man so will.
Es ist auch so, dass wenn Frauen in diese Phase hineinrutschen, dass sie dann komplett ein Ausbleiben der Regelblutung haben, dann haben wir das sehr häufig, dass zuerst eben so eine Übergangsphase ist. Also viele berichten, bevor meine Blutung ausgeblieben ist, habe ich zuerst verzögerte Zyklen gehabt und dann war es plötzlich weg. Also es ist auch bei einigen so, dass es sofort aufhört, aber häufig bemerken die Frauen, wenn man sie danach fragt, auch diese genannte Übergangsphase.
Gibt es da gesundheitliche Risiken, die mit FHA einhergehen?
Also auf jeden Fall, weil aufgrund dieses Östrogendefizits, das wir auch schon vorher kurz angesprochen haben, ergibt sich bei diesen Patientinnen unter Umständen eine jahrelange Östrogenunterversorgung. Und das kann natürlich zu verschiedenen Folgeerscheinungen führen. Das Erste, was wir da immer ansprechen, ist die Osteopenie bzw. im schlimmeren Fall Osteoporose, also eine verminderte Knochendichte bzw. eine verminderte Knochenstabilität. Und möglicherweise ist es auch ähnlich wie bei Frauen im vorzeitigen Wechsel, wo wir wissen, dass dieser Östrogenmangel auch langfristig Herz-Kreislauf-Probleme mit sich bringen kann. Wobei das bei der FHA nicht ganz geklärt ist, ob das da genauso ist.
Das heißt, es ist wirklich faszinierend, wenn ich mir denke, ich tue meinem Körper was Gutes, ich bin wahnsinnig sportlich, kann es aber sein, im Extremfall, dass ich meinen Knochen schade.
Die Dosis macht wie immer in der Medizin das Gift.
Ja, genau so ist es.
Das kommt Paracelsus.
Wobei man ehrlicherweise schon sagen muss, dass die Frauen, die das durch eine reine verstärkte sportliche Belastung erleiden, im Allgemeinen bessere Knochendichtewerte aufweisen als diejenigen, die ein massives Untergewicht haben und vor allem auch diejenigen Betroffenen, die an einer Essstörung leiden, also Anorexie oder Bulimie, weil hier auch noch ein massiver, dauerhafter körperlicher Stress im Sinne von Cortisol dazukommt, der dann auch direkt den Knochen schädigt. Also die rein sportlichen sozusagen haben meistens deutlich bessere Werte und einige auch ganz normale Werte, Gott sei Dank.
Wenn jetzt die Regelblutung ausbleibt, heißt das ja auch, dass zuerst wahrscheinlich kein Eisprung stattgefunden hat. Das wirkt sich dann doch auch auf den Kinderwunsch aus, oder?
Auf jeden Fall. Also wie vorher schon gesagt, diese Patientinnen haben unter Umständen gar keine Eisprünge oder nur sehr, sehr selten, je nachdem, ob wir gerade in dieser vorher angesprochenen Übergangsphase sind oder wirklich in der FHA drinnen. Und wenn man natürlich keinen Eisprung hat, dann ist auch ein eventueller Kinderwunsch auf natürliche Art und Weise in dieser Phase nicht realisierbar. Aber das ist wieder ein ganz, ganz eigenes Thema.
Kinderwunsch und Familienplanung haben wir auch als Podcast-Folge bei uns. Was kann man denn dagegen tun? Wie kann man therapeutisch ansetzen, wenn eine Patientin mit FHA kommt?
Also ich glaube, die große Unterscheidung ist, besteht Kinderwunsch? Geht es jetzt um die Erfüllung des Kinderwunsches, des Wiederherstellens von Eisprüngen oder geht es um die Verhinderung der Langzeitfolgen, das heißt der Östrogenmangel und der Knochendichtemangel? Und ich sage jetzt ein paar Worte zum Kinderwunsch. Wie wir schon gesagt haben, das Problem ist ja das Fehlen von Eisprüngen, weil dieses ganze System schläft. Und da gibt es dann im Allgemeinen zwei Hauptmethoden, um das wiederherzustellen. Und das ist genau dort, wo was fehlt. Also entweder man gibt dieses besprochene FSH, vom Namen her follikelstimulierendes Hormon, also dass die Eibläschen zum Wachsen anregt, dass sich die betroffene Frau dann quasi selber geben muss. Das sind derzeit noch Spritzen, die gelernt werden müssen, wie man sich da spritzt. Unter regelmäßigen Nachschauen mit Ultraschall, ob es da zu einem schönen Eisprung kommt oder halt vorher schon zu einem schönen Heranwachsen der Eizellen. Und dann lösen wir häufig den Eisprung auch noch mit einer Spritze aus. Und das ist die klassische alte Variante. Und dann gibt es noch eine neuere Variante, die klingt initial mal nach einer Menge Medizin, weil es ist die GnRH-Pumpe und Pumpe klingt natürlich nach sehr viel. Und das ist eine Pumpe, die quasi aufgeklebt wird. Die meisten Frauen machen das auf dem Oberarm auf der Hinterseite und ein kleines Plastikröhrchen bringt dann eben in das Fettgewebe darunter alle circa 90 Minuten oder eigentlich alle genau 90 Minuten dieses fehlende Überregulationshormon wieder in den Körper hinein. Also das ist auch eine ursächlichere Therapie und hat echt gute Ansprechraten. Also die Frauen haben dann in bis zu 80% wieder regelmäßig ihre Zyklen. Das ist etwas, was auch von vielen Gesellschaften präferiert wird und von vielen Expertinnen präferiert wird, als die Therapie der ersten Wahl beim Kinderwunsch. Problem, es ist wahnsinnig teuer und der Unterschied zu den Spritzen ist jetzt nicht so groß, sodass nicht alle Staaten und alle Versicherungssysteme diese Kosten übernehmen. Also das ist von Land zu Land unterschiedlich.
Kann ich mir das ein bisschen vorstellen wie einen Herzschrittmacher, sozusagen die Funktion des Impulses, des Hormons wird ersetzt?
So nicht ganz, weil der Herzschrittmacher löst nicht in einer 90-minütigen Abstand sowas aus. Abgesehen davon gibt er auch kein Hormon ab. Aber ja, ich meine, ja, vielleicht, wenn man so vergleichen will. Wir vergleichen es oft eher mit Insulinpumpen, wobei die natürlich auch nicht in regelmäßigem Abstand was abgeben. Aber die schauen ähnlich aus und die haben die meisten Patientinnen einfach schon mal gesehen und wissen, wie das auf der Haut ausschaut und wie das circa funktioniert. Es ist auch so, dass viele Patientinnen, wenn sie am Anfang Pumpe hören und diese Pumpe zum ersten Mal sehen, sehr skeptisch sind, vor allem dann, wenn man sagt, sie müssen das selber wechseln. Aber ich kann nur allen hier zuhörenden Zuhörerinnen sagen, man muss davor keine Angst haben. Man lernt das innerhalb von 10 Minuten Einschulung von uns und die meisten kommen damit sehr, sehr, sehr gut zurecht. Also gibt's selten Probleme.
Entschuldige. Und Gott sei Dank ist es dann auch so, dass nur die wenigsten Frauen bzw. Paare, Kinderwunsch sind ja immer zwei betroffen, dann den letzten Schritt der IVF, der künstlichen Befruchtung brauchen. Also meistens geht es einfach nur bei diesen Frauen um die Stimulation und um die Möglichkeit, dass wieder ein Zyklus entsteht mit Eibläschen und einem Eisprung. Und damit können dann nach einer normalen Zeit, zaubern können wir auch nicht, schneller als die Natur sind wir nicht mit unseren Methoden, aber die meisten Frauen in einer sinnvollen Zeit dann auch schwanger werden und wie gesagt, die wenigsten brauchen die IVF.
Also die gute Nachricht ist, wenn man an FAA leidet, dann gibt es auf jeden Fall bei Kinderwunsch eine Lösung.
Absolut, genau.
FAA mit Kinderwunsch haben wir also besprochen. Wie schaut es denn aus mit einer funktionellen hypothalamischen Amenorrhoe ohne Kinderwunsch, egal ob ich jetzt gerade oder ganz grundsätzlich keinen Kinderwunsch habe?
Genau, also da fokussieren wir uns hauptsächlich auf das Östrogendefizit, wie vorher besprochen, und eben den damit einhergehenden Knochendichteverlust. Also die Patientin sollte so lange eine Hormonersatztherapie bekommen, wie die Ursache der FAA nicht behoben ist und es nicht von alleine wieder zu einem regelmäßigen Zyklus kommt. Das kann man jetzt entweder mit Tabletten machen, theoretisch auch mit der Pille, aber auch mit Hormonpflastern oder östrogenhaltigen Gels. Und insgesamt ist es hier aber wahrscheinlich wichtig dazu zu sagen, dass man immer bei Frauen, die noch ihre Gebärmutter haben, das zweite wichtige Hormon, also das Gelbkörperhormon, auch dazu zu geben und nicht eine reine Östrogentherapie durchzuführen.
Weil
man die Gebärmutter insofern schützen muss, als das Östrogen physiologischerweise die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und das über einen längeren Zeitraum gesehen zu einer Krebserkrankung führen kann, also zum Endometriumkarzinom. Und davor müssen wir natürlich unsere Patientinnen so gut wie es geht schützen.
Das heißt zusätzlich zum Östrogen ein Gelbkörperhormon,
genau, das richtig,
der Schleimhautaufbau geregelt wird.
Genau, so ist es. Beziehungsweise das Abbluten eigentlich geregelt wird.
Wie viele Frauen sind denn von FAH betroffen?
Das weiß man nicht ganz genau. Man geht ungefähr von 2-5% aus von diesen zentralen Regulationsstörungen. Das sind die von der Hirnanhangsdrüse auch dabei. Aber die sind nur ganz wenige. Also irgendwo in diesem Prozentsatz wird sich's einpendeln. Wahrscheinlich eher Richtung 2-4% der Gesamtbevölkerung im reproduktiven Alter bei den Frauen.
Frau Dr. Hager, wir haben über Hormontherapien gesprochen, wie man mit FAA umgehen kann. Wie kann man denn FAA beseitigen, wenn es geht, dass man es beseitigt?
Also ursächlich beseitigen sicher nur, indem die Ursache der FAA verschwindet. Also wenn zum Beispiel die FAA kommt von einem hohen körperlichen Stress, wie zum Beispiel bei Marathonläuferinnen, dann nur, indem man die Ursache einfach zurückzieht. Indem man zum Beispiel nicht in der Woche 60 Kilometer laufen geht, sondern halt nur mehr 20. Mhm. Nur mehr.
Ja. Das ist auch für mich zu viel.
Und das Gleiche natürlich auch bei den anderen Ursachen. Bei der Gewichtsthematik ist es klar, jede Frau hat quasi ein gewisses Schwellengewicht, unter dem die Funktion zu erliegen kommt und über dem das wieder funktioniert. Das ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Da sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 17 oder 17,5 bis 18,5 Body Mass Index unterwegs in diese Richtung. Und daher ist dann natürlich eine Gewichtszunahme relevant. Das muss natürlich auch eine Gewichtszunahme im Fettbereich sein, weil die reine Gewichtszunahme durch körperliches Training im muskulären Bereich bringt diese Stoffwechselvorgänge und die Vorgänge in dem Hypothalamus nicht wieder zum Laufen. Natürlich eine wahnsinnig schwierige Sache, weil das ja in das Körperselbstbild der Betroffenen hineingeht und für diese auch sehr häufig sehr, sehr unerwünscht ist. Also etwas, was man zum Teil auch mit Psychotherapie unterstützen kann oder unterstützen soll, mit guten familiären Banden, mit viel positivem Zureden und sicherlich auch eine Umstellung für die betroffene Frau bedeutet, dass sie dann ihr Körperbild ein bisschen verändert und sich dann auch in diesem anderen Körperbild auch selber wiederfindet und sich damit dann auch wieder wohlfühlt. Denn das Problem ist, wenn der psychische Stress massiv steigt, dann gibt es wieder eine andere Ursache, warum die FHA entstehen kann oder fortbestehen kann. Und das dürfte auch das Problem sein, warum eben nur ein gewisser Prozentsatz an Frauen, die etwas verändern, normalere Ernährung, mehr Körpergewicht, weniger sportliche Aktivität, dann auch wieder zu regelmäßigen Zyklen kommen. Also das sind laut Literatur 2/3 bis 3/4, maximal 80%, aber der Rest bleibt über und es funktioniert nicht mehr. Da könnte es sein, dass dann durch die Veränderungen, die unerwünscht sind, der Stress wieder so steigt, dass die FHA dann doch bestehen bleibt. Aber die einzige Möglichkeit, so wie du, Marlene, schon gesagt hast, wieder zu einem eigenen Zyklus und einer eigenen Regulation zurückzukommen, ist einfach quasi die Ursachen zu beseitigen, so schwierig und kompliziert das für die individuelle Person auch sein mag.
Aber es ist möglich.
Aber es ist möglich, definitiv.
Man hat dann auf jeden Fall super Chancen, wieder zu einem normalen Zyklus zurückzufinden.
Wie der Johannes gerade gesagt hat, leider nicht immer, aber ja, man hat gute Chancen, dass man zurückkommt. Und was uns beiden, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, dass es hier nicht um irgendwelche Körperbilder geht, sondern es geht um die Gesundheit unserer Patientinnen und es geht um die individuelle Beratung und Exploration der jeweiligen Situation mit den betroffenen Frauen. Es geht um die betroffene Person in ihrer Lebenssituation, wo wir gemeinsam mit der Patientin versuchen, für sie die beste Lebensqualität und auch die beste Gesundheit im Endeffekt für diese betroffene Frau herauszubekommen.
Das kann natürlich auch bedeuten, dass die Betroffene sagt, ich möchte aber in meinem Leben und in meinem Lebensstil nichts ändern.
Genau.
Aber ich möchte trotzdem etwas Gutes für meinen Knochen tun. Und dann sagt man, okay, ist in Ordnung, verstehe ich total. Ich will nicht, dass Sie in eine andere Stresssituation hineinkommen. Dann schauen Sie, dass Sie zum Beispiel weiterhin für den Marathon trainieren. Und daneben geben wir Ihnen aber das Östrogen, das Gelbkörperhormon, um Ihren Knochen zu beschützen, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. Und das ist auch eine gute Lösung. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, genauso wie du das sagst. Das ist individuell und im Gespräch.
Genau.
Vielen Dank für die Eindrücke und das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. Das war vorerst die letzte Folge unserer Podcast-Reihe. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören.